Ich liebe es, Yavin, beim Kennenlernen von Menschen auf die harmlose Frage, was machst du eigentlich beruflich, rauskommt, ach, ich hatte ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Oder wenn jemand voller Begeisterung von einem persönlichen Aha-Erlebnis erzählt, das alles verändert hat. So fangen faszinierende Geschichten an, mit einer Gemeinsamkeit, Leidenschaft für das, was man tut. Die Frage lautet also, wofür brennst du? Und was oder wer war dein Funke? Ich bin Annika und ich spreche mit Menschen, die in ihrem Leben den Mut zu einer großen Veränderung hatten, zu einer Kehrtwende, beruflich oder privat. Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen und darin ihren Sinn gefunden haben, was sie dazu veranlasst hat und was sie antreibt. Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht, ein Feuer zu werden. Also, lasst euch anzünden, lasst euch inspirieren.
Ich spreche heute mit Barbara Reichenbecher. Barbara erzählt von ihrem Weg als studierte Ägyptologin zur Ordnungsberaterin nach der Methode von Marie Kondo. Geleitet von der Faszination für ägyptische Hieroglyphen und entgegen des Rats der Studienberatung, studierte sie nach dem Abitur Ägyptologie. Sie war schnell auch im dortigen Institut eingebunden, nahm an Ausgrabungen teil und hielt selbst Seminare. Nach 2 Jahren zog es sie zu neuen Herausforderungen und sie wechselte in die freie Wirtschaft. Dort durfte sie sich als Kontrast zu den Ausgrabungen erstmal im Büroalltag zurechtfinden. Über die Organisation von Weiterbildungen und später im Einkauf entdeckte sie ihre Freude am Strukturieren und Optimieren von Prozessen und der Arbeit mit Menschen, insbesondere im gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen. Ein Aha-Erlebnis war, als sie das Aufräumkonzept nach Marie Kondo für sich entdeckte. Das begeisterte sie so sehr, dass sie selbst eine Ausbildung bei der berühmten Japanerin machte und ergänzend dazu eine Ausbildung zum systemischen Coach. Heute begleitet Barbara Menschen dabei, nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihr Leben zu sortieren. Denn die Frage, macht mir das Freude, lässt sich auf weit mehr anwenden als nur auf Kleidung und Küchenutensilien. Liebe Barbara, ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast und dass du uns deine Geschichte erzählst über dein spannendes Berufsfeld. Du bist Ordnungscoach und hast ursprünglich mal was komplett anderes studiert und davon erzählst du uns heute. Wir sind gespannt.
Ja, ich freue mich total, bei dir im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Ja, wenn ich so auf mein, ich sag mal, Leben, Berufsleben zurückgucke, ist das tatsächlich sehr bunt und ich habe auch tatsächlich lange damit gehadert, weil ich dachte, okay, irgendwie brauche ich so diesen roten Faden im Lebenslauf, den finde ich so gar nicht. Oh nein, irgendwas stimmt nicht. Und auch wenn ich jetzt weiß, ich brauche den gar nicht, bin ich wahnsinnig erleichtert, dass ich ihn vor 2 Jahren trotzdem gefunden habe.
Das ist so ein schönes Aha-Erlebnis. Das kenne ich von mir selbst auch. Und Der Klassiker, dass man eigentlich denkt, so ein beruflicher Weg muss so geradlinig sein, so eine vorgeplante Karriereleiter. Und man hat das Gefühl, bei allen anderen läuft es so. Und die haben immer die richtigen Jobwechsel zur richtigen Zeit.
Ja,
und
genau.
Man selber eiert so rum mit, ach, ich mag aber dies und ich mag jenes. Aber huch, da gab es nochmal eine Abbiegung. Man erkennt immer gar nicht, was darin so Gutes liegt, wenn man vielleicht auch so vielseitig interessiert aufgestellt ist. Wie war es bei dir?
Ja, einerseits vielseitig interessiert und andererseits aber irgendwie auch offen und spontan auf Neues und halt nicht so dieses, okay, ich weiß, dass ich auf jeden Fall das und das mal werden möchte und das ist für mich ganz klar und ich brauche gar nicht mehr nach rechts und nach links gucken. Mhm. Das ist irgendwie so die, weiß ich nicht, ob wirklich Kehrseite der Medaille, aber so eine andere Perspektive.
Und wie kam es dazu, dein eigentliches Studium aufzugreifen? Du hast Ägyptologie studiert. Auch das ist ja jetzt alles andere als Mainstream-Studiengang.
Ja.
Wie kam es dazu?
Gute Frage. Ich habe Abi gemacht und dann habe ich mich gefragt, was möchte ich denn mal so werden, wenn ich größer bin? Und also ich habe in Frankfurt Abi gemacht und habe dann geguckt, okay, irgendwie war die Richtung Studium schon gesetzt so halb. Ach nee, ich hatte erst überlegt, Bühnenmalerin an der Oper zu werden.
Oh wow, das ist
da eine Ausbildung zu machen, weil ich schon immer gern gemalt habe und auch in verschiedenen Orchestern aktiv war. Von daher lag das schon irgendwie nahe. Und irgendwie hat mich dann so das Kleingedruckte in dieser Anzeige mich davon abgehalten zu bewerben, weil da irgendwie stand, die Farben, mit denen sie arbeiten werden, können Allergien verursachen.
Der Beipackzettel.
Ja, irgendwie, also eigentlich so im Rückblick völlig bescheuert. Genau, von daher habe ich mich da nicht beworben, habe da halt geguckt, okay, ja, Frankfurt hat ja eine Uni, was kann man denn da studieren? Ah, okay, klingt irgendwie langweilig, kann ich mir nichts drunter vorstellen, klingt doof, oh nee, irgendwie nicht, nee. Dann hatte ich die Liste von A bis Z durch und ja, war immer noch ein bisschen planlos. Und dann habe ich mal so überlegt, okay, ja, was macht mir denn Spaß oder wo zieht's mich hin? Und dann ist mir irgendwie quasi wieder eingefallen, dass ich mich mal für ägyptische Hieroglyphen interessiert habe und die mir auch selber so ein bisschen beigebracht habe, die lesen zu können. Ich guckt, okay, ja, Ägyptologie, wo kann man das studieren? Ah, Mainz ist das Nächste. Da gehe ich mal hin zur Studienberatung. War dann da und habe mit einer also total sympathischen Mitarbeiterin gesprochen, die mir direkt abgeraten hat, das zu studieren.
Nein. Das heißt, in der Studiengangsberatung hat man gesagt, nee, kommen Sie nicht hierher, studieren Sie das nicht.
Machen Sie das nicht, es ist sehr aufwendig, Sie müssen 7 tote Sprachen lernen. Ach, Griechum haben Sie noch nicht, Latinum, ja, okay, müssen wir alles nachholen und Sie werden eh keinen Job finden. Also sehr
demotivierend.
Weiß ich nicht, ob realistisch, ja. Aber genau, irgendwie hat mich das nicht davon abgehalten. Genau, hab dann angefangen, Ägyptologie zu studieren mit Physik als zweitem Hauptfach. Und bin aus der Physik dann aber nach 3 Semestern wieder rausgewechselt, weil auch irgendwie wegen so blöden Einzelfall irgendwie.
Aber auch eine interessante Kombination, Ägyptologie und Physik, das kriege ich so gar nicht zusammen.
Ja, vielleicht muss man dazu sagen, ich hatte Mathe und Physik als Leistungskurse.
Okay.
Also Zahlen waren auch immer sehr präsent.
Ja. Also die Hieroglyphen und die Zahlen, das war so dann in Kombination.
Ja, aber jetzt so gar nicht in so eine esoterische Ecke, um das direkt mal vorwegzunehmen. Genau, habe dann halt Geschichte der Mathematik studiert und war auch recht schnell Hiwi, war auf einer Ausgrabung mit dabei mehrmals und hatte ja eine super schöne, sehr intensive, abwechslungsreiche, super betreute Studienzeit.
Schön.
Genau, war danach dann auch als Mitarbeiterin am Institut beschäftigt und habe quasi von einem Tag auf den anderen habe ich nicht mehr Dinge gelernt, sondern Dinge gelehrt. Und war das, weiß gar nicht, zweieinhalb Jahre lang.
Also schon auch ein Senkrechtstart, oder? Also dann schon auch so direkt guter Einstieg ins Berufsleben und gleich mit Verantwortung und wo man sagen könnte, hey Leute.
Ja, also es ist ganz, ganz normal in der Branche, sag ich mal, in dem Bereich. Von daher danke für diesen Blick von außen, der mir so noch gar nicht bewusst war, so großartig.
Na, das siehst du mal.
Genau, und irgendwann.
2 Jahre hast du das
genau
gemacht.
Und dann habe ich aber gemerkt, so okay, ja, irgendwie ist die Luft raus. Und es war eine super schöne Zeit und jetzt habe ich irgendwie Lust auf was Neues, auf ein neues Umfeld, auf neue Rahmenbedingungen und habe mich dann, also einerseits verabschiedet aus der Wissenschaft und andererseits ist passenderweise auch mein Vertrag ausgelaufen. Das hat super zusammengepasst. Und genau, dann bin ich in das Abenteuer freie Wirtschaft reingesprungen.
Okay, und was hast du da als erstes gemacht?
Was habe ich gemacht? Ich bin zu einem Unternehmen gegangen, die haben Weiterbildungen organisiert im Bereich Projektmanagement.
Auch schön.
Und ich war dann halt in diesem, ich nenne es mal Orga-Team und habe mich so ein bisschen, ich will nicht sagen fremd gefühlt am Anfang, aber irgendwie schon, weil so dieses klassische Büroleben war halt völliges Neuland
für mich. Das kanntest du gar nicht, ja.
Somit hier ist der Kopierer, hier ist die Kaffeeküche.
Ja, und nicht hier sind Schaufel und Spaten und hier ist unsere Ausgrabungsstätte, das ist dann schon ein bisschen anders.
Unser Gemeinschafts-E-Mail-Postfach und da ist ein Meeting und das sind die Kollegen in London und weiß ich nicht.
Hast du das gut gefunden oder war das erste Bauchgefühl schon gleich so, oh, ob das meine Welt ist?
Beides. Also gut, weil es was völlig Neues war.
Ja.
Und das ist so meine, also ich liebe es. Ich liebe es total, Neues zu lernen und in neue Situationen zu kommen. Und irgendwie was für mich da rauszuholen.
Ja, sehr schön.
Und von daher fand ich das super. Und ja, das andere aber auch. Also es war jetzt, ich glaube, fast nie so, dass ich so das Gefühl hätte, so bam, ich bin jetzt hier angekommen, das das ist meine Welt, hier bleibe ich bis zum Ende meines Lebens. Das nicht.
Und wie lange bist du dann da geblieben?
Puh, du stellst Fragen. ich glaube auch so 2,5, 3 Jahre.
Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt fühlt sich's nicht mehr neu und aufregend an. Jetzt kanntest du dich wahrscheinlich so mit nicht nur Kopierer und Kaffeemaschine und mit dem gemeinsamen E-Mail-Postfach aus und hast wahrscheinlich dann schon die Fühler ausgestreckt. Okay, danke, next. Was hat dich dann gereizt oder wie ging's weiter?
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, auch wenn es natürlich wesentlich mehr gab.
Ja, das denke ich mir.
Genau, ja, ich wollte einfach noch mehr lernen. Und also im Prinzip hast du es perfekt zusammengefasst. Ich konnte alles, was man so machen kann. Und ich war quasi für, ich sag mal, 2 Aufgaben eingestellt und konnte dann oder war auf allen 5 Positionen dann einsetzbar. Und dann gab es halt keine wirkliche Weiterentwicklung. Und ab dann wurde es für mich halt langweilig. Genau, dann habe ich mir wieder überlegt, okay, was möchte ich denn? Wo darf es denn hingehen? Wie wünsche ich mir so mein Arbeitsleben? Und habe mir so ein paar harte Kriterien aufgeschrieben und habe die Augen offen gehalten und habe dann was gefunden.
Was waren die harten Kriterien? Was musste unbedingt sein? Was hast du für dich zu dem Zeitpunkt schon feststellen können, das brauche ich unbedingt?
Genau, das waren 3 Sachen. Das erste war einen kürzeren Anfahrtsweg, weil ich glaube, immer 1,5 Stunden gependelt oder 1 Stunde oder so. Und manchmal war das total toll, dann bin ich extra ich bin immer mit der Bahn gefahren, bin dann manchmal extra mit dem langsameren Zug gefahren und habe mir dann ein spannendes Buch mitgenommen und war dann irgendwie traurig, dass ich schon da war, weil ich weiterlesen wollte. Genau, also ich habe mir gesagt, so 1/4 Stunde pendeln ist fein für mich, aber länger passt gerade nicht mehr, fühlt sich an wie verschenkte Lebenszeit und da reagiere ich so ein bisschen allergisch drauf. Genau, das zweite war, ich wollte eine bestimmte Summe an Euros im Monat netto mit nach Hause nehmen.
Auch verständlich.
Und das dritte war, ich wollte mich halt auch inhaltlich weiterentwickeln. Neues lernen, neue Aufgaben, vielleicht in ein neues Team rein oder was auch immer.
Herausgefordert werden.
Ja. Genau, und das war halt bei dem ersten Arbeitgeber nicht möglich. Und der zweite hat das aber halt, hat all diese 3 harten Kriterien voll erfüllt. Ja.
Wo bist du da gelandet? Was war es dann?
Das war auch die gleiche Branche tatsächlich, also auch im Bereich Training, Beratung, Entwicklung. Und da bin ich offiziell im Einkauf gelandet. Also hatte mit Trainings selber quasi gar nichts mehr so richtig zu tun. Vorher schon, so in der Organisation, im Scheduling und so weiter. Und da aber gar nicht. Und dafür aber wieder mehr die Zahlenrichtung. Ich habe dann Reports gebaut und war für bestimmte Bestellprozesse zuständig, habe die Prozesse dann auch um, weiß ich nicht, wie viel % optimiert nach Six Sigma und so weiter.
Also auch ein Erfolgserlebnis.
Ja,
also
voll,
du konntest
total.
Dich einbringen und dich weiterentwickeln und hattest das Gefühl, du bringst was voran und ja, schön.
Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht und auch wieder da irgendwie so die magischen 3 Jahre. da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, ja, habe mich dann auch intern beworben und irgendwie waren die Positionen dann aber doch nicht so, dass ich gesagt habe, so ja, das Gesamtpaket passt für mich. Genau, das Witzige ist, dass ich zu dieser Zeit, hat mein Arbeitsweg immer an der Uni vorbeigeführt, in Mainz, wo ich studiert und dann auch gearbeitet habe. Und irgendwie war mir immer klar, das war es nicht gewesen. Ich komme nochmal zurück.
Ganz
komisch.
Auch interessant. Ja, okay.
Und tatsächlich hat dann eine Freundin von mir mir eine Stellenausschreibung weitergeleitet. Da war jemand gesucht für eine Mutterschutzvertretung, also irgendwie 2 Monate lang. Und ich dachte, okay, eine Stelle für 2 Monate, lohnt sich das? Bis ich eingearbeitet bin ich dann schon wieder weg.
Ja, vorbei. Ja.
Okay, aber gut. Und habe diese Stellenausschreibung gelesen und dachte so, bam, das bin ich.
Ach, cool.
Die suchen mich. Und
was war das?
Das ist genau diese Mischung aus selber was erstellen, Datenbanken und aber auch mit anderen Menschen was machen, Trainings halten. Diese Mischung ist total super. Und da habe ich drauf beworben, habe die Stelle bekommen.
Ja, super. Das heißt, es war ein logischer Next Step. Und da hast du wahrscheinlich dann auch, genau, wenn du sagst, ja, manchmal ist es ja so, man wird regelrecht von was angesprungen und merkt, okay, das will zu mir, das gehört zu mir. Und in dem Fall hast du dann ja schon das Fenster aufgemacht zu, du willst mit Menschen arbeiten, du willst, ja, also die Coaching-Schiene war ja dann schon so ein bisschen, die Coaching-Tür war ja dann schon irgendwie offen, ne? Also es war klar, okay, du willst mit Menschen direkter arbeiten. Und dann hast du ja eigentlich schon ja für dich so eine wichtige neue Tür entdeckt.
Genau, und das war auch, lass mich kurz überlegen, doch, das müsste auch genau die Zeit gewesen sein. Na, kurz vorher ist mir ein Buch von Marie Kondo in die Hände gefallen. Mhm. Also für alle, die es nicht kennen, die sie noch nicht kennen, Marie Kondo ist so die japanische Ordnungsexpertin. Zwischendurch auch mit eigener Netflix-Serie und hast du nicht gesehen.
Kann ich auch sehr empfehlen. Da bin ich auch bei dir im Profil drüber gestolpert. Ich habe Marie Kondo gelesen und Aufräumen und Ordnung. Und da wusste ich, oh, das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, nach Marie Kondos System auszusortieren. Kann ich jedem nur empfehlen.
ja, absolut. Das kann ich nur unterstützen. Genau, mir ist halt dieses Buch in die Hände gefallen und ich habe es verschlungen. Und ich habe damals in einem, weiß nicht, 24 Quadratmeter Wohnung gewohnt und dachte mir so, ja, so viele Sachen habe ich ja gar nicht. Vielleicht sortiere ich irgendwie 5 Umzugskartons voll Sachen aus. Willst du raten, wie viel es geworden sind?
15.
30.
Nein, krass. Aber das ist wirklich irre. Also ich habe teilweise auch inmitten meiner Berge gesessen. Man soll ja, Spoiler, jeden Gegenstand in die Hand nehmen. Und sich überlegen, behalte ich den nicht. Und das kostet eine gewisse Zeit, ja. Und es ist unglaublich, wie viel Zeug man hat. Also jetzt nicht nur Keller und Schränke. Und wenn man mal versucht, drüber nachzudenken, wie viele einzelne Gegenstände man in so einem Haushalt hat, da wird es einem dann schon schwindelig. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man nach diesem Aufräumsystem weiß, man kennt jetzt wieder jeden Einzelnen und hat den bewusst behalten.
Ja, absolut. Mhm.
Ja, cool.
Das ist wahnsinnig befreiend, dieses Gefühl.
Und dann hattest du für dich quasi, okay, beruflich dann schon mal den Weg in Richtung, ich nenne es jetzt einfach mal Coaching, beratend irgendwie eingeschlagen, hast für dich auf der privaten Ebene dieses Ausmisten, Ordnung schaffen entdeckt und dann griff es so ineinander, dass du für dich beschlossen hast, okay, ich werde jetzt aber genau dieser Ordnungs- und Aufräumcoach. Wie kam es dazu?
Ehrlich, wie du sagst, durch dieses Gefühl von hinterher. Weil es gibt ja Menschen, die sind irgendwie von Natur aus ordentlich. Die räumen gerne auf. Die haben schon als Kind gerne ihr Kinderzimmer aufgeräumt. Ich gehöre da nicht zu.
Ich auch nicht.
Ich finde Aufräumen super ätzend. Und fand es auch schon immer super ätzend. Und bin auch ein paar Mal umgezogen. Und im Laufe dieses Ordnungsprozesses habe ich halt festgestellt, okay, Wahnsinn, ich habe mir noch nie bewusst alle Sachen, die so um mich rum sind, die ich schon 2-3 Mal mit umgezogen habe vielleicht, die waren irgendwie immer da und ich habe nie die Frage gestellt, möchte ich die überhaupt haben? Mhm. Und das habe ich da halt gemacht und bei ganz vielen Sachen halt gemerkt, okay, die haben mir liebe Menschen geschenkt mit den besten Absichten, aber eigentlich möchte ich das gar nicht haben. Irgendwie Sachen, die habe ich mir einmal angeguckt, habe mich dran erfreut.
Ja.
Und dann haben die für mich ihren Zweck aber irgendwie erfüllt.
Absolut. Schön,
oder ganz viele Sachen aus Kinderzeiten noch, die aus denen ich irgendwie rausgewachsen bin. Vielleicht verstehst du, was ich meine.
Total. Das ist so ein bisschen
abstrakt, aber die haben irgendwie ausgedient und dürfen entweder weiterziehen oder ich verabschiede mich anderweitig davon, je nachdem, in welchem Zustand die so sind. Oder ich weiß noch, ich hatte einen Lieblingspulli, den habe ich jahrelang super gern angezogen und habe jetzt aber halt mal bewusst draufgeschaut und festgestellt, okay, der ist inzwischen total ausgewaschen und hier an den Ärmeln löst er sich auch langsam auf. Und
das bin ich nicht mehr.
So. Ja, genau. Wenn ich jetzt so drauf gucke, so nee, nach Lieblingspulli sieht das nicht mehr aus.
Und der hat seine Zeit ja gehabt.
Und der ist auch gar nicht mehr so weich wie früher.
Ja, und mir hat auch der Gedanke gefallen, dass die Zeit, die man gerne mit einem Gegenstand, nenne ich jetzt mal so, verbracht hat, ja auch seine Berechtigung hatte. Also die Zeit hatte ihre Berechtigung.
Absolut.
Und es ist ja auch vollkommen okay, die Sachen dann wegzugeben und den Sachen die Chance zu geben, dass jemand anderes sich drüber freut. Ich dachte auch, ich musste erst mal lernen, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Dinge aussortiere und weggebe, weil sie haben mir eine Zeit lang Freude gemacht und es wäre ja nicht okay, wenn ich sie jetzt behalte und sie nehmen Platz weg und könnten stattdessen jemand anderem Freude machen. Und diese Kindheitserinnerungssachen, absolut. Ich habe irgendwann auch begriffen, es reicht ja, die als Erinnerung in meinem Kopf zu haben. Ich muss nicht jede Erinnerung mit einem physischen Gegenstand verknüpfen und durch mein ganzes Leben durchschleifen. Das fand ich auch eine gute Erkenntnis.
Ja, oder du kannst ein Teil behalten. Ich hatte zum Beispiel ein Poesiealbum, wo verschiedene Menschen was reingeschrieben haben. Und ich glaube, habe tatsächlich nur eine Seite davon aufgehoben. Und irgendwie reicht diese eine Seite aber, um mich an die anderen wichtigen Seiten zu erinnern.
Ja, auch
und
schön.
Quasi pars pro toto, das Teil steht für das Ganze.
Ah, toll.
Und dann brauche ich gar nicht so viel. Und das ist halt auch so eine Frage, möchte ich, dass mein Zuhause quasi als Lagerraum dient für Gegenstände, die ich mal in Situationen brauche, die eventuell mal eintreten?
Ja.
Möchte ich, dass mein Zuhause das ist und dass ich quasi immer damit rechne, dass irgendwas passiert, für das ich Dinge brauche? Oder trenne ich mich nicht davon, mache andere Menschen glücklich, wie du es gesagt hast? Und nicht nur die Menschen, sondern, wenn man es ein bisschen abstrahiert hat, vielleicht auch die Gegenstände. Die Gegenstände wollen ja benutzt werden. Die sind ja dafür hergestellt worden. Dafür sind ganz viele Ressourcen reingesteckt worden, dass Gegenstände produziert worden sind. Jetzt sollen sie auch benutzt werden. Wenn ich es nicht tue, dann fühlt sich das irgendwie nicht richtig an.
Ja, das stimmt.
An.
Den Gedanken mochte ich auch.
Dann ist es doch schöner,
das weiterzugeben.
Ja, genau. Sie weiterzugeben. Und wenn ich doch mal in diese Situation komme, in der ich was auch immer brauche, dann kenne ich garantiert Menschen, von denen ich mir das ausleihen kann. Oder ich gehe in den nächsten Baumarkt oder Supermarkt oder bestelle es im Internet. Und ruckzuck habe ich diesen Gegenstand und kann diese Situation lösen.
Ja, das stimmt. Dass das Zuhause keine Lagerhalle für Eventualitäten sein sollte, das finde ich auch wirklich gut. Was für mich auch so großartig war, die Erkenntnis, wie man seine Klamotten im Schrank lagern sollte. Ich habe ja früher auch so alles übereinander gestapelt und jeder kennt es. Man greift dann den mittleren Pulli und versucht es noch irgendwie mit der Hand aufzuhalten. Aber eigentlich fällt der ganze Stapel um. Und dieses Problem hat man nie wieder, wenn man es nach Marie Kondos System macht. Also für alle, die sich gerne noch damit beschäftigen sollten und nach diesem Interview müssen sowieso alle diese Bücher kaufen. Man macht seine Klamotten gefaltet in Kisten, also so hintereinander weg. Es gibt nicht mehr einen unten Pulli und einen oben Pulli und irgendwas in der Mitte, sondern die sind gleichberechtigt hintereinander in einer Kiste aufgereiht und das kann man dann auch farblich aufreihen. Mhm. Und es ist so schön. Und ich dachte am Anfang, oh nee, dieses Klamotten zusammenlegen. Nein, mittlerweile freue ich mich richtig drauf. Ich krapsch von der Wäscheleine meine Klamotten und freue mich drauf, weil ich genau weiß, wie ich welches Teil falte und wo es hinkommt, in welcher Schachtel. Und es sieht immer ordentlich aus und es ist immer alles griffbereit und nichts stürzt ein. Also dieses Klamottenfalten war für mich total die Offenbarung.
Ja, ich mache das auch und mache das auch jetzt mit Mann und zwei Kindern, auch für alle. Und das funktioniert total super. Und die Kinder sehen halt auf einen Blick, okay, was haben sie denn an T-Shirts und können sich ihr Wunsch-T-Shirt rausgreifen, ohne dass halt der berühmte Stapel umfällt oder es vielleicht einen vorderen und einen hinteren Stapel gibt.
Stimmt.
Und irgendwie nach zwei Jahren stellt man fest, oh, da hinten, da waren ja T-Shirts, die passen jetzt gar nicht mehr.
Ja, stimmt. Ja, das ist
Und gerade wenn du halt weißt, okay, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich diesen Pulli jetzt noch da reingequetscht kriege, sondern du weißt halt, du hast genau den Platz für genau die Dinge, die du gerade hast, dann ist das gar kein Thema mehr, sondern du weißt, machst die Schublade auf, stellst den Pulli da rein und fertig ist. Diese Falttechnik, die klingt erstmal irgendwie total fancy, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht es mindestens genauso schnell wie, ich sag mal, auf herkömmliche Art und Weise Dinge zu falten. Und ob du jetzt auch deine Socken falten möchtest oder zusammenrollen möchtest, bleibt dir überlassen. Oder ob du nur die paarweise ein- oder zweimal einklappst und dann in eine Kiste stellst.
Oder so einrollen und so. Also es gibt ja durchaus noch Variablen. Und ich habe für manche Klamotten echt ein bisschen gebraucht, bis ich das genau Passende gefunden habe, dass es nicht an einer Stelle dicker ist und an anderer Stelle dünner, weil da noch die Ärmel auf der Seite sind. Also mit manchen Sachen habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, bis ich dann irgendwann so das Optimale gefunden habe. Und dann war es halt zwischendurch nicht optimal in dieser Schachtel. Also ich glaube, man darf da auch nicht so einen übertriebenen Ehrgeiz anlegen und sagen, ach, das System ist mir insgesamt zu kompliziert, die Hürde ist so groß, ich fange es gar nicht erst an. Das wäre, glaube ich, falsch. Aber wenn man erstmal sagt, okay, ja, ich will dieses System mit, ich packe mir die Klamotten in Kisten, ist schon mal viel gewonnen. Und man perfektioniert das Falten im Laufe der Zeit, das kann ich wirklich sagen.
Ja, es entwickelt sich und bei ganz vielen ist es ja auch so, dass sie, wenn sie diesen Prozess einmal durchgegangen sind, dass sie wirklich jeden Gegenstand in ihrem Besitz einmal dieser Prüfung unterzogen haben, macht mir das Freude, möchte ich das behalten oder aus irgendwelchen Gründen hängen da irgendwie negative Erinnerungen dran, weil mir das irgendwie die Schwiegermama, die ehemalige, geschenkt hat oder weiß ich nicht, das ist halt ein Geschenk von der furchtbaren Tante oder weiß ich nicht. Oder viele Dinge geben mir auch gar nichts. Dann brauche ich die auch nicht haben. Ja. Wenn sie mich in meinem Alltag nicht unterstützen und mir keine Freude machen, warum sollte ich das in meinem Haushalt haben? Das macht keinen Sinn für mich.
Ich wollte gerade noch mal einhaken, wenn man so überlegt, okay, das war ja so dein eigener Prozess und wie ich das für mich auch erlebt habe, aber kommen wir mal dazu, wie du das beratend oder als Coach auch für deine Klienten machst. Was für Schwierigkeiten begegnest du da? Oder mit was tun sich die Menschen besonders schwer, was Ausmisten und Aussortieren und Ordnung schaffen angeht? Sind es die Klamotten, sind es die Erinnerungen? Oder anders gefragt, wo musst du dann wirklich auch nochmal als Coach tätig werden? Jetzt nicht nur rein dieses, okay, wir sortieren das jetzt aus, sondern wo du auch dieses zwischenmenschliche Gespür dann auch nochmal brauchst, um da unterstützend tätig zu sein?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich hatte eine Kundin, die hat sich mit Kleidung super schwer getan. Obwohl das für die meisten Menschen die einfachste Kategorie ist, weil jeder von uns steht morgens vorm Kleiderschrank und stellt sich häufig unbewusst die Frage, was ziehe ich denn an? Und wir alle haben irgendwann was an. Niemand läuft nackt aus dem Haus. Von daher beantworten wir diese Frage auf irgendeine Art und Weise für uns. Und es geht halt darum, das bewusst zu machen. Und für sie war halt Kleidung besonders schwierig. Ich hatte eine andere Kundin, die hatte wahnsinnig viele Bücher. Am Anfang hat sie erst gesagt, nee, sie kann sich von keinem dieser Bücher trennen. Und ich erlaube meinen KundInnen dann, oder was heißt erlauben, das klingt so blöd, ich empfehle dann immer 3 Stapel zu machen. Einen Stapel mit, dieses Buch möchte ich unbedingt behalten, das macht mir so viel Freude, das muss einfach da bleiben. Und dann gibt's den zweiten Stapel mit, einmal angefangen zu lesen, irgendwie fühlt sich der Einband irgendwie so komisch an und ist auch nicht schön geschrieben, vielleicht blöd übersetzt und die Geschichte ist langweilig. Wenn wir ehrlich sind, ich werde es nie zu Ende lesen.
Weg.
Das darf weg. Und dann kommt halt der dritte Stapel, den alle meine KundInnen haben dürfen, wo ich irgendwie auch drauf bestehe, dass sie den haben dürfen. Den Vielleicht-Stapel. Und bei dieser Kundin mit den Büchern, die hatte also nicht nur einen, sondern ich glaube 5 vielleicht Stapel, die echt hoch waren mit Büchern. Und 2 Wochen später war ich wieder bei ihr und dann lagen da nicht mehr diese 5 riesigen Stapel, sondern nur noch 10 Bücher. Und sie meinte, sie hat einfach ein paar Tage gebraucht und dann war es für sie aber auch okay. Und sie brauchte halt diese Zeit und das dürfen sich meine Kundinnen auch nehmen. Sich von den Gegenständen zu verabschieden, sich einfach bewusst zu machen, okay, es ist in Ordnung, dass du nicht mehr da bist. Mir geht's auch ohne dich gut und ich muss nicht dieses Gefühl haben, okay, ich habe dich mal aus der Buchhandlung gekauft, aus dem Bücherschrank mitgenommen, mal geschenkt bekommen. Ich muss das jetzt lesen, sonst habe ich irgendwas verpasst oder falsch gemacht. Ist auch völlig okay, sich zu trennen. Und dann bin ich nicht jemand, der zu jemandem kommt und sagt, das muss weg, sondern die Entscheidung, das ist mir halt ganz wichtig, trifft jeder und jede für sich ganz allein.
Und in einem eigenen Tempo auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass man sagt, dass du nicht sagst, so bis übermorgen ist es aussortiert, sondern dass du sagst,
ganz furchtbar.
Vielleicht braucht da auch mal jemand 2 Wochen für, bis man sagt, ja, jetzt weiß ich genau, was und warum ich was behalten will und warum ich was weggeben kann, so.
Und der Unterschied auf lange Sicht ist nämlich, dass mein Kunde oder meine Kundin dann auch Jahre später noch sich entweder gar nicht mehr daran erinnert oder positiv daran erinnert. Und es gibt nichts Fieseres, als wenn du dich von irgendwas trennst, weil du irgendwie von außen dazu dich gezwungen fühlst und dann diesen Gegenstand nachher aber vermisst und dir ewig Vorwürfe machst, boah, warum habe ich das weggegeben? Damals habe ich so viel Geld bezahlt, dass diese Frau da zu mir gekommen ist und die hat mir gesagt, ich soll das alles wegtun. Also so läuft es nicht, auf gar keinen Fall.
Ja, Schön. Und es ist ja auch ein Lernprozess. Also ich hatte ja, also genau wie du sagst, eigentlich fängt man beim Aussortieren üblicherweise mit den Kleidungen an, weil man da relativ gesichert sagen kann, steht mir, mag ich. Na, also auch wenn das generell ja erstmal eine Hürde ist, sonst wäre der Schrank nicht so voll. Aber es ist noch relativ leicht, Menschen da heranzuführen, weil man ja auch zum Beispiel ganz klar feststellen kann, es passt noch, es passt nicht mehr. Das ist ja auch schon mal ein sehr einfaches Kriterium für Aussortieren von Kleidung. Und dann geht man ja Stück für Stück weiter und irgendwie Haushaltsgegenstände und Dokumente, Papierkram und am Ende dann auch sowas wie Erinnerungsstücke, was ja immer am schwierigsten ist. Also es gibt ja auch in diesem Prozess des Aussortierens so einen Entwicklungsprozess und man wird ja mit jeder Entscheidung, die man ja auch trifft, viel sicherer. Also mir ging es auf jeden Fall so und ich glaube, so ist der Prozess gedacht, dass man viel sicherer darin wird, was will ich behalten, was gehört zu mir, ja klar, ich bin dann irgendwann schon gewohnt zu sagen, ach, kann weg, brauche ich nicht mehr, ach super, kann ich weggeben, Recycling-Kaufhaus, die freuen sich über den Entsafter. Also man macht da ja auch einen Entwicklungsprozess durch und den begleitest du ja auch mit, ja, wahrscheinlich allen Wehwehchen, die dann gerade im Bereich Erinnerungen aussortieren, vielleicht auch mal aufkommen, oder?
Ja, ganz klar. Und ich habe schon in der Zusammenarbeit mit meinen beiden, ich sag mal, Testkundinnen gemerkt, nachdem ich bei dem Zertifizierungsseminar bei Marie Kondo war, ja, schön und gut, aber irgendwie fehlt mir was. Und deswegen habe ich noch eine einjährige Ausbildung zur systemischen Coach draufgesetzt, weil ich halt gemerkt habe, ja, Dinge, Struktur in Dinge bringen ist das eine, aber mir geht's ja darum, die Menschen zu begleiten. Mhm. Und bei genau dem, was du angesprochen hast, bei dieser Veränderung zu begleiten. Es fängt mit einfachen Entscheidungen an, die für die meisten einfach sind, und dann wird es immer herausfordernder. Ja. Und das Schöne ist, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dann hört das nicht auf, sondern du führst diesen Gedanken immer weiter, macht mir das Freude. Du überträgst es auch auf größere Sachen, auf Möbelstücke, auf Gardinen.
Jobs.
Du überträgst es auf deine komplette Wohnsituation, auf deine Partnerschaft, auf deinen Freundeskreis, auf deinen Job. Mhm. Ich kenne ganz viele, die haben, also ich gehöre irgendwie auch mit dazu, die haben dann ein paar Monate später ihren Job gekündigt. Mhm. Ich habe jetzt, hatte letztes Jahr eine Kundin, die hat also wirklich verwundert festgestellt, dass die Bücher, die sie aussortiert, dass alles, was sie in ihrem Angestelltenjob weiterbringt, dass all diese Bücher auf dem Vielleichtstapel landen. Und die hat dann tatsächlich ihren Job gekündigt und macht sich jetzt selbstständig.
Ach, cool.
Also solche Entwicklungen passieren ganz, ganz häufig.
Was ja auch vielleicht insofern logisch ist, weil man durch dieses Aussortieren sich ja immer wieder die Frage stellt, also Marie Kondo gibt ja vor, dieses macht es mir Freude. Und da impliziert das Ganze ja auch, gehört es zu mir? Identifiziere ich mich damit? Ich will das jetzt nicht über esoterisch auf die Spitze treiben, dass ich jeden Kochlöffel irgendwie mit mir identifizieren möchte. Aber im Großen ist ja schon so gedacht, dass alle Gegenstände, die ich bewusst behalte, die habe ich in meinem Leben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und die gehören ja dann auch irgendwie insofern zu mir, dass es so für mich auch so mein Gesamtbild meiner Wohnung und meines Lebensmodells vielleicht auch ist. Und dann ist man vielleicht dann ja auch für größere Entscheidungen sicherer und gefestigter, weil man einfach weiß, was man will und was man nicht will.
Nicht nur vielleicht, ganz, ganz bestimmt. Mhm. Ja.
Ja, sehr schön. Und kriegst du oft dann Rückmeldungen dazu? Zum Beispiel genau das, wie es sich dann fortgesetzt hat, so, ich stelle mir jetzt irgendwie gerade so Schreiben vor, so ein Jahr später, so, hey, danke fürs Ausmisten damals und by the way, ich wohne jetzt in Australien oder hey, ich habe meinen Job gekündigt. Also ist es dann sowas, was dann durchaus passiert, dass du so späte Rückmeldungen bekommst?
Ja, und meine Lieblingsrückmeldung stammt von einem, also als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, war es ein alleinerziehender Papa mit seinem Kind, so im Kindergartenalter. Und die Mutter des Kindes war ausgezogen, ich glaube schon vor einem Jahr oder so. Und er hat halt natürlich ein paar Möbel umgestellt und ein bisschen Farbe reingebracht in die Wohnung, die zwar groß, aber irgendwie dunkel war. Genau, also auf mich wirkte er, also ich darf seine Geschichte hier teilen, das haben wir abgesprochen, auf mich wirkte er so, als wäre er quasi total hoffnungslos.
Oh, okay.
weil seine Ehe ist zerbrochen und
kein Lebensmut, Lebensfreude weg.
Die Ex-Frau ist ausgezogen und jetzt sitzt er da und ja, er hat einen Job und so und alles ist so, aber ja, naja. Mhm. Und das war
nur noch funktionieren für den Alltag so.
Genau, und halt für sein Kind. Mhm. Und im Laufe der Zusammenarbeit habe ich schon gemerkt, so, okay, von Termin zu Termin blüht er immer mehr auf. Und er hat tatsächlich dann ein Jahr nach Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich erfahren, dass er eine neue Partnerin hat.
Schön.
Und sie umgezogen sind in ein helles Haus und das hat mich total gefreut.
Ja, mega. Oh, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Ja, sehr schön. Das klingt gut. Wie geht's weiter bei dir? Gibt's noch was? Weil, also wenn du sagst, okay, früher war eigentlich so nach 2-3 Jahren immer dieses, okay, jetzt weiß ich, was ich habe, was kommt als nächstes? Blitzt da schon was am weiten Horizont auf, wo du sagst, okay, als nächstes hole ich mir das oder das will ich unbedingt noch?
Ja. Ich bin immer noch da, wo ich vorher auch war quasi. Habe zwischendurch mein eigenes Kind bekommen. Genau, habe tatsächlich, glaube vorletzte Woche meinen Antrag auf Beurlaubung bekommen. Also die Bestätigung bekommen. Genau, also ich habe mich jetzt beurlauben lassen, um ab Sommer dann Vollzeit selbstständig zu sein.
Wow.
Das ist so mein
Next Step.
Mein nächster Schritt.
Ja, schön. Sehr, sehr schön. Das klingt richtig gut. Wie würdest du anderen Mut machen? Was würdest du anderen raten, die jetzt auch irgendwie sagen, okay, ich würde mich gerne in eine andere Richtung entwickeln und traue mich nicht? Was wäre so dein ultimativer Rat für Motivation und Mut machen?
Da ich großer Fan von Coaching bin, weil es bei mir super funktioniert, ist mein Tipp, such dir einen oder eine Coach, mit der du irgendwie auf einer Wellenlänge bist und lass dich coachen. Und eine gute Coach stellt dir die richtigen Fragen und hält die eigene Meinung komplett zurück und spiegelt dir wieder, was du wie sagst und welchen Eindruck du auf mich machst. Und das hilft dir wiederum, klarer zu werden in deinen Entscheidungen. Was möchtest du wirklich? Welche Gedanken halten dich noch davon ab? Wie kannst du diese Gedanken vielleicht drehen? Erkennst du vielleicht, dass es gar keine Tatsachen sind, die dich von deinem Traum abhalten, von deinem gewünschten nächsten Schritt? Oder sind es nur Mutmaßungen, die dich davon abhalten? Und sowas aufzulösen, da ist einfach so ein Blick von außen super, super hilfreich.
Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und auch ein schöner Schlusssatz, weil die Zeit ist geflogen, wie das leider immer der Fall ist. Wir sind schon am Ende. Liebe Barbara, ich danke für diesen Einblick und deine Geschichte, die bestimmt ganz vielen Mut macht, einfach einen komplett anderen Weg zu gehen. Und ich hätte am Ende noch eine Überraschungsabschlussfrage. Ich frage immer gerne, was sind deine 5? Was sind die 5 Dinge, die du um dich rum brauchst, die du für dich in deinem Alltag brauchst? Ich sage mal, Handy und Geld ist raus, das wäre zu einfach, aber was fällt dir spontan ein zu deinen 5?
Meinst du physische Dinge, die man greifen kann?
Ich habe das am Anfang immer sehr eingeschränkt und dann kamen immer Aufzählungen wie, ja, meine Familie. Deswegen, ich schränke es nicht mehr ein. Ich lasse die Assoziationen frei.
Okay, also ich sitze hier gerade in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch. Tatsächlich meine Lieblingsstifte, die ich gerade weggepackt habe, damit sie unser Interview nicht stören, wenn ich währenddessen rumklappere.
Damit du nicht damit rumspielst und klackerst. Ja, ich danke dir dafür und das Tonstudio auch.
Genau, also meine Stifte. Ich habe für mich neu entdeckt, Rohkakao zu trinken. Also von daher Kakao.
Wow. Mhm.
Gegenstände. Wahrscheinlich mein Fahrrad, weil ich mich quasi nur mit Fahrrad fortbewege.
Cool.
Wir wohnen hier am, kann man Stadtrand sagen? Ich glaube schon. Und der Weg zu Kindergarten und Grundschule führt halt hier durch die Felder.
Toll.
Das ist richtig schön. Dann fahren wir jeden Morgen und jeden Nachmittag 3,5 Kilometer durch die Felder.
Ach,
das ist richtig schön. Jetzt im Frühjahr, wenn alles anfängt zu blühen.
Das ist eine schöne Routine und Nachhaltigkeit. Wundervoll.
Ja. Ja, das auch. Mhm. Und vor der Pandemie, also wenn du mir da erzählt hättest, dass ich jeden Tag 7 Kilometer Fahrrad fahren würde, ich hätte dich für verrückt erklärt.
Ja.
Genau, also Fahrrad, Gegenstände. Ich habe eine Lieblingsschüssel, aus der, also die Die finde ich optisch tatsächlich sehr hässlich, auch gar nicht in meinen Lieblingsfarben, aber die Form ist so großartig. Mhm. Ich liebe diese Form und ich esse wahnsinnig gerne aus dieser Schüssel.
Isst du gerne so Bowls? Ist das so ein Thema bei dir? Ich bin so ein Bowls-Fan. Der Gedanke war ja, so Essensreste reinzupacken, eine Mischung aus warm und kalt. Das kommt so aus dem Asiatischen. Ja. Ich glaube, ich habe mal gehört, das kam von den Mönchen, die quasi von Haus zu Haus betteln gegangen sind. Und dann war halt diese Schüssel ein Sammelsurium an, hier ist noch ein Reisrest, hier sind vielleicht noch zwei Garnelen, überwiegend Gemüse, hier ist noch ein bisschen keine Ahnung was. Und so wurde dann quasi eine Mahlzeit zusammengestellt aus Resten. Und so ist, glaube ich, der Gedanke von diesen gerade sehr in Bowls entstanden.
Super spannend.
Deswegen bei großer Schüssel denke ich immer an Bowls.
Also ich esse Bowls sehr, sehr gerne, aber viel zu selten. Mhm. Und selber gemacht haben wir die, glaube ich, noch nie. Tatsächlich esse ich eher Müsli da drin. Also Haferflocken mit drei verschiedenen Sorten Obst und noch so ein bisschen Saaten und so weiter.
Mm. Ah, Haferflocken liebe ich.
Genau, das waren vier. Der fünfte Gegenstand. Mein Lippenstift. In meiner schön. Lieblingsfarbe.
Was ist es für eine Farbe?
Das ist so ein, ich weiß, also was draufsteht, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nur, dass er ausverkauft ist und ich schon so ein bisschen wehmütig bin vor dem Moment, wenn er all ist. Das ist so ein ganz dunkelrot.
Ah, dunkelrot. Oh, cool. Das steht nicht jedem. Ja, ich habe so ganz schmale Lippen. Dunkle Farben sehen bei mir gruselig aus. Also geht gar nicht. Aber
Ja, bei mir ist umgekehrt. Ich bin Typ für dunkle, kalte Farben.
Ja, es passt auch super zu deinen Haaren, deinen Augen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Schreib mal die Firma an. Manchmal haben die ja dann noch Mitleid mit einem, wenn man sagt, das ist mein Lieblingslippenstift und wie, der ist ausverkauft. Vielleicht machen die noch ein bisschen Reserve locker für dich.
Gute Idee, danke, mach ich mal.
Ich habe früher, klar, wir müssen die Zeit, aber ich habe früher als Teenager und Jugendliche habe ich irgendwie den Spleen gehabt, Firmen anzuschreiben, wegen irgendwas. Also ich habe oft irgendwas nachgefragt und ich habe irgendwie da ein Hobby draus gemacht, Firmen anzuschreiben und zu gucken, was die locker machen und habe da echt irgendwie Sachen abgegriffen. Also ich weiß auch nicht. Ich war schon immer sehr kommunikativ, glaube ich, ja.
Okay, spannend.
Oh, liebe Barbara, es war total schön, mit dir zu plaudern. Und die Zeit ist geflogen. Und ich danke dir sehr, dass wir jetzt nach wie vielen Monaten Anlauf endlich die Zeit gefunden haben, diesen Termin gemeinsam im Kalender zu haben. Weil ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Und weiterhin viel Spaß bei allen Ausmistaktionen.
Vielen lieben Dank.
Und wie du Ordnung in das Leben deiner Klienten bringst.
Dankeschön. Und ganz viele Funken.
Ja,
voller Freude.
Funken der Inspiration. Dankeschön, meine Liebe.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast. Und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.